Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und in unserem wegen der Corona-Krise leicht veränderten Sendeschema berichten wir in der halben Stunde bis 10 jetzt aus der Wissenschaft, aus der Forschung und das mit Uli Blumenthal.
Danke, Martin Zagatta im Studio hinter ihm hier. Und da schauen wir in unserem Corona-Update heute darauf, wie viele Covid-19-Genesene es gibt und wie ihr Blutplasma zur Behandlung von Infizierten genutzt werden kann. Es gibt aber auch jenseits von Covid-19 in der Forschung interessante und wissenswerte Themen. Und da berichten wir unter anderem über die Experimente der britischen Stammzellforscherin Casey Niakhan an menschlichen Embryonen. Und wir schauen außerdem auf ein Experiment von Teilchenphysikern namens ALPS, bei dem es zur Abwechslung mal nicht um extrem schwere, sondern um sehr leichte Teilchen am unteren Ende der Energieskala gibt. Und wenn es diese leichten Teilchen wirklich gibt, dann wären sie ein guter Kandidat für die Erklärung der mysteriösen dunklen Materie. Starten wollen wir aber auch heute, wie zu Beginn in der zweiten Woche unseres veränderten Sendeschemas, mit dem Forschung aktuell Corona Update.
Wir stehen gerade am Anfang, die Epidemie zu bekämpfen. Die Zahlen werden weiter steigen.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Corona Update.
In den Zeiten der Corona-Pandemie starren wir alle mehrmals am Tag auf die Zahlen vom Robert-Koch-Institut und der Johns Hopkins University. Wie viele Patienten haben sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt? Wie viele sind in den letzten 24 Stunden dazugekommen? Wie viele sind gestorben? Das alles ist wichtig, aber es ist irgendwie auch ein wenig deprimierend. Mehrere Hörer haben uns deshalb angeschrieben und gefragt, was ist eigentlich mit denen, die die Krankheit überstanden? Haben, die quasi geheilt sind. Dem wollen wir heute nachgehen. Im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth im Berliner Homeoffice. Volkert, wo wird gezählt, wer wieder gesund ist und warum sind die Zahlen, die man immer so liest, so vergleichsweise gering?
Also so klein sind die gar nicht. Man muss da nur auf den Ausgangspunkt der Covid-19-Pandemie schauen, nach China. Dort zählt die Johns Hopkins Universität rund 82.000 Infizierte und 3.277 Tote. Aber eben auch, und das ist passend in grün dargestellt, 76.000 Menschen, die wieder gesund geworden sind. Also über 90% der Kranken in China sind wieder gesund und das ist doch mal wirklich eine gute Nachricht.
Und wie sehen Ihnen die Zahlen für Deutschland konkret aus?
Ja, für Deutschland zählt die Johns Hopkins Universität 9.200 Infizierte, die Covid-19 überstanden haben. Im Vergleich zur Gesamtzahl sind das ungefähr 15%. Also der Wert liegt deutlich niedriger. Das sollte einen nicht irritieren. Das liegt nämlich schlicht an der Biologie. Die Leute stecken sich ja zuerst an und dann dauert es halt, bis der Körper hoffentlich mit der Krankheit fertig wird. Das sind grob gesagt 2 Wochen. Und solange die Entwicklung der Ansteckung weiter exponentiell verläuft, dann rasen die innerhalb dieser 2 Wochen natürlich nach oben. Und im Vergleich wirkt die Zahl der Genesenen dann klein. Aber der Blick nach China ist wirklich erhellend. Dort ist die Epidemie im Moment im Griff und die Zahl der Genesenen konnte sozusagen aufholen. Und dann sieht man, am Ende kommen 90% mit Covid-19 in irgendeiner Weise klar.
Warum kennen wir die Zahlen für China und möglicherweise auch für Südkorea so genau, aber für Deutschland nicht? Wir diskutieren ja gerade über Handyortung, aber wir erfassen diese Zahl der Genesenen überhaupt nicht oder nur zum Teil.
Genau, das ist im Moment noch nicht wirklich systematisch. Die Gesundheitsämter, die kümmern sich um die wirklich Kranken, die mit den schweren Symptomen, die kommen in die Klinik. Und bei denen wird dann auch registriert, wann sie wieder entlassen werden. Also da weiß man, wann die gesund sind. Aber die allermeisten, die haben ja ein bisschen Fieber, husten ein wenig, aber eben nicht Atemnot. Die sind zu Hause und da geht das Robert-Koch-Institut einfach davon aus, wenn wir von denen nichts hören, dann sind die nach 2 Wochen wohl inzwischen wieder gesund geworden. Aber genau nachgefragt wird nicht, dafür reichen die Kapazitäten nicht. Und das ist mit ein Grund, warum die Zahl der Genesenen relativ langsam steigt. Man erfasst einfach nicht alle.
Aber diese Genesenen, die wären ja gerade aktuell sehr wichtig, denn diese Personen, die könnten wichtig werden für die Behandlung von Akutkranken. Das meint zumindest die Medizinische Hochschule Hannover, denn die sucht nämlich nach Leuten, die Covid-19 überstanden haben. Warum?
Ja, da habe ich mit Rainer Blaszczyk von der MHH gesprochen und die Idee ist im Grunde einfach, wer eine Infektion nämlich überstanden hat, der hat den Erreger ja besiegt. Und bei Viren bedeutet das, der hat Antikörper gebildet, die mit diesem SARS-CoV-2 fertig werden. Und diese Antikörper, die kann man nutzen, um andere zu schützen. Das ist jetzt keine neue Idee. Bei der Masernepidemie in den 30ern in den USA hat man das Blutplasma von Leuten, die Masern überstanden haben, kranken Kindern gespritzt. Also nicht zur Vorbeugung als Therapie. Das hat funktioniert. Sogar noch früher bei der spanischen Grippe wurde damit experimentiert, auch mit Erfolg. Und dieses Konzept, das möchte Rainer Blaszczyk jetzt auch bei Covid-19 anwenden und nebenbei auch andere Forscher in Deutschland und weltweit.
Friedrich Merz hat sich am Wochenende bei Twitter schon zur Verfügung gestellt für diese Experimente oder für dieses Vorgehen. Wie soll das dann konkret ablaufen?
Ja, da ist er nicht allein, schon über 500 Angebote eingegangen. Das heißt also, dieser Aufruf hat erfolgt. Und jetzt wird es erstmal so ablaufen. Die müssen natürlich vorsortiert werden. Haben sie das wirklich gehabt und so weiter. Aber dann ist es im Grunde wie eine normale Blutspende. Man spendet einen halben Liter Blut und daraus werden die Zellen entfernt und dann bleibt dieses gelbliche Plasma samt den Antikörpern übrig. Oder man setzt die Leute an eine Apheresemaschine, die direkt das Plasma abschadet. Dann muss wie gewohnt untersucht werden. Da geht es um die Sicherheit. Theoretisch könnten da ja auch andere Erreger drin sein, HIV, Hepatitis, Viren, kann man alles testen. Und bei der normalen Blutspende würde man das jetzt liegen lassen und den Spender nach 4 Monaten erneut testen. Das geht bei Plasma, das kann man einfrieren. In dieser Ausbruchssituation dauert das aber zu lange und deshalb schlägt Rainer Blaszczyk vor, auf diesen Schritt zu verzichten. Aber das müssen die Landesbehörden und vor allem das Paul-Ehrlich-Institut genehmigen. Und letzteres hat angedeutet, dass es beim Thema Sicherheit keine Kompromisse geben wird.
Wie würde denn so eine Therapie dann konkret aussehen, wenn man mit diesem Blutplasma arbeitet? Man hat ja dann eigentlich sehr, sehr wenig. Kann man das irgendwie strecken oder vervielfältigen?
Ja, also man gibt das den Leuten tatsächlich dann einfach in die Vene. Ein Viertel Liter wird im Moment damit gerechnet, das sollte ausreichend neutralisierende Antikörper enthalten. Das hat man bei den Masern gesehen und das muss man dann eben ausprobieren. Reicht das wirklich aus, damit die Leute, man will das an der MHH den eher leichter Kranken geben, dass die dann nicht wirklich auf die Intensivstation müssen. Und wenn es dann aber Erfolg hat, dann ist es natürlich so, dann braucht man viel. Die Logistik wäre nicht so kompliziert. Man kann auch drüber nachdenken, besonders gute Antikörper zu klonen und als monoklonale Antikörper zu geben. Also Rainer Blaszczyk ist da optimistisch, dass sich das wirklich in großer Fläche ausrollen lässt. Aber das macht natürlich erst Sinn, wenn das wirklich sich bestätigt, dass es hilft. Man hat das bei SARS und MERS probiert, da war es nicht so toll. Bei Ebola scheint es funktioniert zu haben. Wie das jetzt bei Covid-19 aussieht, da müssen wir jetzt wirklich das Ergebnis der Studie abwarten.
Mein Kollege Volkert Wildermuth aus Berlin über Covid-19 genesen und die Frage, ob und wie ihr Blutplasma zur Behandlung von Infizierten genutzt werden kann. Und morgen in der Sprechstunde ab 10.08 Uhr geht es um eine ganz andere Frage, nämlich um die, wie gut sind hierzulande die Intensiv- und Notfallstationen auf diese Entwicklung bei Covid-19 vorbereitet? 10.08 Uhr morgen in der Sprechstunde. Sie soll komplett unsichtbar sein und dennoch das gesamte Universum erfüllen, die sogenannte dunkle Materie. Ohne sie ließe sich kaum erklären, warum der Kosmos seine heutige Gestalt hat, weshalb viele Fachleute felsenfest von ihrer Existenz überzeugt sind. Das Problem jedoch, was hinter der dunklen Materie steckt, ist noch völlig unklar. Bisherige Fahndungsversuche blieben allesamt ohne Erfolg. Doch nun startet die Physikgemeinde in Hamburg einen neuen Anlauf, einen neuen Versuch, ein Experiment namens ALPS. ALPS steht für Any Light Particle Search, Suche nach leichten Teilchen. Und mein Kollege Frank Rothelüschen hat sich die Vorbereitungen für diese Suche angeschaut.
Hamburg, eine in die Jahre gekommene Halle am Rand des Volksparks. Hier will Axel Lindner, Physiker am Forschungszentrum DESY, in die Tiefe fahren. Dorthin, wo gerade sein Experiment aufgebaut wird.
Ungefähr 30 Meter in die Tiefe, in einem Fahrstuhl, der nicht mehr ganz modern aussieht, aber wird es schon schaffen.
Unten angekommen zeigt Lindner auf die Reste eines alten Teilchendetektors, groß wie ein Haus. Er gehörte einmal zum größten Beschleuniger, den Deutschland je gebaut hat.
Hier wurde ja von 1992 bis 2007 der Hera-Beschleuniger betrieben, um zu erforschen, wie das Proton im Inneren aussieht.
2007 wurde Hera stillgelegt. Doch nun kommt wieder Leben in die Physikerbude.
Jetzt sind wir in dem eigentlichen Tunnel, der früher den Hera-Beschleuniger beinhaltet hat.
Der Tunnel hat den Durchmesser eines U-Bahn-Tunnels. Von seiner eigentlichen Länge, gut 6 Kilometer, brauchen Lindner und seine Leute nur ein relativ kurzes Stück, knapp 300 Meter. ALPS, so heißt das Experiment, und die ersten Komponenten stehen bereits, darunter 2 dickwandige Röhren, jeweils 10 Meter lang.
Das Experiment wird aus einer langen Magnetstrecke bestehen, von insgesamt 24 von diesen großen Magneten.
Es sind Spezialmagnete. Sie sind supraleitend und können deshalb besonders starke Felder erzeugen, sagt Ingenieur David Reuter.
Diese Magnetspulen werden mit flüssigem Helium gekühlt. Also wir haben da Temperaturen von minus 270 Grad drin und haben dann Stromleiter da drin, die durch diese tiefen Temperatur keinen Widerstand haben. Dadurch können wir ein sehr hohes Magnetfeld erzeugen.
Die Magnete sind recycelt. Sie stammen vom alten Hera-Beschleuniger und sind mehr als 30 Jahre alt. Das spart Kosten, sagt Reuter, auch wenn es da ein kleines Problem gab. Denn die Magnete waren gekrümmt und brauchten deshalb eine Spezialbehandlung.
Man hat sie eingespannt und man hat sie dann, so gut es ging, wieder gerade gebogen.
Die gerade gebogenen Magnete braucht es, um die Mission des Experiments zu erfüllen.
Wir wollen Teilchen finden, die für die dunkle Materie im Universum verantwortlich sein können.
Die gewöhnliche Materie scheint nur knapp ein Fünftel der gesamten Materie auszumachen. Der große Rest ist sprichwörtlich dunkel. Manche Fachleute vermuten, hinter dieser dunklen Materie könnte ein neues, bis dato hypothetisches Elementarteilchen stecken, das Axion, benannt nach einem amerikanischen Waschmittel. Ursprünglich hatten US-Theoretiker dieses Teilchen postuliert, um ein spezielles physikalisches Problem regelrecht reinzuwaschen.
Das Teilchen wäre sehr leicht, weniger als ein Milliardstel des Gewichts des Elektrons. Es wären zahlenmäßig sehr viele. In einem Kubikzentimeter wären es mehr als 10.000 Milliarden von diesen Teilchen.
Ein regelrechtes Teilchengewimmel also. Dennoch dürfte es höchst knifflig sein, die Axionen aufzuspüren. Schließlich sollten sie mit gewöhnlicher Materie so gut wie gar nicht interagieren. Immerhin, bestimmte astrophysikalische Beobachtungen scheinen dafür zu sprechen, dass es die Winzlinge wirklich gibt. Axel Lindner und sein internationales Team wollen sie nun dingfest machen. Der Plan?
Wir schießen Licht in ein Magnetfeld und dann kann sich ein winziger Teil von dem Licht im Magnetfeld verwandeln in ein Axion, in dunkle Materie also.
Diese Axion-Erzeugung soll in den ersten 12 Magneten passieren. Von den restlichen 12 Magneten sind sie durch eine Spezialwand getrennt und die ist absolut lichtdicht.
Die Axionen können ja aber einfach durchdringen, weil sie sonst mit fast nichts reagieren. Und dann können sie in dem Magnetfeld hinter der Wand sich in Licht zurückverwandeln. Wenn wir Licht durch die Wand scheinen sehen, dann kann das nur durch ein Axion vermittelt worden sein, was durch die Wand geflogen ist.
Die Fachleute suchen also nach einem extrem schwachen Lichtschein, der ab und zu im Inneren der stockdusteren Magnetröhren aufflackern sollte. Dazu braucht es eine extrem empfindliche Messtechnik, entlehnt aus einer anderen Physikdisziplin.
Der Trick ist, wir nutzen ziemlich viel von dem Wissen, was aufgebaut wurde, für den Nachweis der Gravitationswellen. Das sind auch lange optische Strecken und genau das Gleiche machen wir hier.
Die Messtechnik muss so lichtempfindlich sein, dass sie den Schein einer 10 Millionen Kilometer entfernten Glühbirne erkennen könnte. Eine enorme Herausforderung. Im Laufe des Sommers soll ALPS fertig sein. Ende 2021 könnten dann belastbare Resultate vorliegen, sagt Axel Lindner.
Das hoffe ich doch. Das hoffe ich sehr.
Dann sollte klar sein, ob ALPS auf der richtigen Spur ist oder sich einreihen wird in die mittlerweile lange Folge der erfolglosen dunklen Materie-Experimente.
Frank Rothüschen über die Suche nach einem Phantom der Physik. Das Experiment ALPS fahndet nach Bausteinen der dunklen Materie. Als der chinesische Wissenschaftler He Jiankui im Herbst 2018 die Geburt von 2 Babys verkündete, deren Erbgut mit der Genschere CRISPR-Cas9 verändert worden sein soll, um die Kinder resistent gegen das HIV-Virus zu machen, da reagierten Öffentlichkeit und Wissenschaftsgemeinde gleichermaßen schockiert. Mit ganz besonderer Besorgnis wurde die Enthüllung von einer Wissenschaftlerin aufgenommen, die am Francis Crick Institute in London arbeitet. Die Stammzellforscherin Casey Niakan arbeitet dort ebenfalls mit menschlichen Embryonen. Allerdings verfolgt sie mit ihrer Forschung komplett andere Ziele als He Jiankui. Und im Februar 2016, also vor gut 4 Jahren, erhielt Nesi Kiakan von der britischen Regulierungsbehörde dann die Erlaubnis, bei ihren Experimenten mit CRISPR-Cas zu arbeiten. Für unsere Autorin Magdalena Schmude ein Grund, ihrem Labor einen Besuch abzustatten und sich die Arbeit der Forscherin zeigen zu lassen.
This is our very special room. Das ist unser spezieller Raum, an dem hängt auch die Lizenz, die wir bekommen haben. Man braucht eine besondere Erlaubnis, um hier reinzukommen.
Ein fensterloser Raum, zwei Sterilbänke für Arbeiten mit Zellen, kühlschrankgroße Inkubatoren und verschiedene Mikroskope. Sophie Brumm zeigt auf einen niedrigen grauen Stickstofftank in einer Ecke. Der blaue Deckel ist mit einem Vorhängeschloss gesichert.
Hier bewahren wir die menschlichen Embryonen auf, die wir als Spende von Kinderwunschkliniken bekommen haben. Sie werden in Plastikstrohhalmen gelagert und in flüssigem Stickstoff eingefroren. Und direkt daneben können wir sie wieder auftauen.
Die Embryonen sind nur wenige Tage alt, wenn sie eingefroren werden. Winzige Zellklumpen, die mit dem bloßen Auge gerade so zu erkennen sind, erzählt Sophie Brumm. Nach dem Auftauen dürfen sie im Labor nur so lange kultiviert und untersucht werden, bis sie ein Alter von 14 Tagen erreicht haben. Dann wird ihre Entwicklung gestoppt. An den Moment, als sie zum ersten Mal mit einem humanen Embryo gearbeitet hat, kann sich Sophie Brumm noch gut erinnern.
It's terrifying. Because you're absolutely, I mean terrifying because you can't lose it.
Es ist einschüchternd, weil das Material, mit dem man arbeitet, so unglaublich kostbar ist und wir so wenige Embryonen zur Verfügung haben. Jedes einzelne zählt und deshalb muss man sich jedes Experiment, das man plant, wirklich gründlich überlegen, um das Maximum an Informationen herauszuholen. Es ist nicht wie mit Mäuseembryonen, wo man Hunderte gleichzeitig verwenden kann. Es sind wirklich immer nur ein bis zwei. Und wenn man die von einer Petrischale in eine andere überführt, muss man wirklich sicher sein. Das verursacht richtiges Herzklopfen.
Für ihre Forschung verwendet Kathy Niakans Arbeitsgruppe ausschließlich Embryonen aus Kinderwunschbehandlungen, die sonst entsorgt werden würden. Die Entscheidung über eine Spende treffen die jeweiligen Paare, erzählt Kathy Niakan.
Unsere Forschung konzentriert sich auf die ersten 7 Tage der menschlichen Entwicklung, also ab dem Zeitpunkt, an dem eine Eizelle von einem Spermium befruchtet worden ist. Am ersten Tag ist der Embryo eine Zelle mit 2 Vorkernen. Am zweiten Tag teilt die sich dann in 2 Zellen und dann in 4 Zellen, 8 Zellen und so weiter, bis ein Ball aus etwa 200 Zellen entstanden ist, die sogenannte Blastozyste. Von diesen 200 Zellen haben nur 7 bis 10 Zellen die Fähigkeit, den späteren Fötus zu bilden. Und wir untersuchen die molekularen Eigenschaften dieser Zellen.
So we study the molecular properties of those 7 or 10 out of the 200 cells.
Dazu schalten die Wissenschaftlerinnen gezielt einzelne Gene in den embryonalen Zellen aus. Das Protein, dessen Bauanleitung das jeweilige Gen enthält, wird dann nicht mehr gebildet und seine Funktion sichtbar. Natürlich kann man diese Experimente auch mit Embryonen von Mäusen oder anderen möglichst nah verwandten Tieren durchführen, erklärt Kathy Niakan. Sie und viele andere tun das seit Jahrzehnten. Aber mit Blick auf den Menschen bringe das nicht selten irreführende Ergebnisse.
We know that there are important differences between our species.
Wir wissen mittlerweile, dass es zwischen der Maus und dem Menschen wichtige Unterschiede gibt. Wir haben uns zum Beispiel die Funktion eines Proteins angesehen, das OCT4 heißt. Dieses Protein wird seit Jahrzehnten in der Maus erforscht. Wir wissen, dass sich bei Mäusen die Plazenta fehlerhaft entwickelt, wenn wir OCT4 ausschalten.
In den Mäuseembryos unterdrückt das Protein ein Programm, das die Bildung der Plazenta steuert. Fehlt das Protein, ist dieses Programm dauerhaft aktiviert, auch in Zellen, die eigentlich keine Plazentazellen werden sollten.
Im Menschen sehen wir den komplett entgegengesetzten Effekt. Wenn wir OCT4 ausschalten, wird die Entwicklung der Plazenta gar nicht mehr in Gang gesetzt. Das zeigt uns etwas ganz Kritisches. Und das, obwohl dieses Protein schon seit Jahrzehnten untersucht worden ist. Es hat 2 entgegengesetzte Aufgaben. Dieses Wissen hätten wir im Mausmodell nicht gewonnen.
Bei diesen Versuchen haben Kathy Niakan und ihr Team auch mit CRISPR-Cas gearbeitet, um das OCT4-Gen auszuschalten. Jenem Werkzeug, das He Yang Kui benutzt hat, um die ersten keimbahnveränderten Menschen zu erzeugen. Kathy Niakan darf die Technik seit 4 Jahren auch an humanen Embryonen anwenden.
It's a molecular tool that enables us to using the most efficient and precise method that's currently available.
CRISPR-Cas9 ist ein molekulares Werkzeug und derzeit die effizienteste und präziseste Methode, die es auf diesem Gebiet gibt. Wir können damit ein bestimmtes Gen im menschlichen Genom in den Blick nehmen und fragen, Ist dieses Gen wichtig für die Entwicklung oder nicht?
Denn selbst wenn ein Gen zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Zellen angeschaltet und das entsprechende Protein vorhanden ist, heißt das noch nicht, dass es tatsächlich eine wichtige Funktion hat. Das lässt sich nur herausfinden, indem man Proteine hemmt oder Gene ausschaltet. Für solche Experimente gibt es verschiedene Methoden, doch CRISPR-Cas ist die mächtigste.
Wir verwenden auch andere Methoden wie Wachstumsfaktoren oder Inhibitoren, die auch ihren Nutzen haben. Aber das Problem ist, dass sie manchmal unspezifisch wirken. Und wenn es eine präzisere Möglichkeit gibt, um herauszufinden, ob ein Gen und das jeweilige Protein wichtig sind, kann man damit die Zahl der Embryonen reduzieren, die man in der Forschung braucht, um ans Ziel zu kommen.
Die Ergebnisse ihrer Arbeit scheinen die britische Regulierungsbehörde überzeugt zu haben. Cathy Niakans Lizenz für den Einsatz von CRISPR-Cas ist im Herbst 2019 um 3 Jahre verlängert worden.
Unglaublich kostbares Material. Magdalena Schmude über die Experimente der britischen Stammzellforscherin Cathy Niakan an menschlichen Embryonen. Und was wäre Forschung aktuell ohne die Sternzeit? Und da geht es heute um das Spitzer Weltraumteleskop, das die NASA Ende Januar abgeschaltet hat, nach mehr als 16 Jahren Forschungsbetrieb.
Sternzeit, 30. März. Weltraumteleskop abgeschaltet. Das Spitzer Space Telescope ist 2003 als letztes der 4 großen NASA-Observatorien ins All gestartet. Nach dem Hubble-Teleskop, dem Gammastrahlensatelliten Compton und dem Röntgeninstrument Chandra. Sein Namenspatron Lyman Spitzer hatte schon im Jahr 1946 vorgeschlagen, Teleskope im All zu stationieren. Das Spitzer-Teleskop arbeitete im Bereich der Infrarotstrahlung, die vom Wasserdampf in der Erdatmosphäre verschluckt wird. Beim Start waren mehr als 300 Liter flüssiges Helium an Bord, um das Teleskop auf fast minus 270 Grad Celsius zu kühlen. Nur so ließ sich die schwache Strahlung aus dem All registrieren. Es klingt paradox, aber die Infrarot- oder Wärmestrahlung spielt im Kosmos vor allem bei den kältesten Objekten eine Rolle, weil die keinerlei anderes Licht abgeben. Spitzer hat Gas- und Staubwolken in der Milchstraße beobachtet, in denen gerade viele Sterne entstehen, die Atmosphären einiger Exoplaneten und die fernsten Galaxien am Rande des Universums. 2009 hatte sich das Helium verflüchtigt. Ohne Kühlung heizte sich Spitzer um 30 Grad auf. Während der warmen Mission ließen sich nur noch 2 der 4 Infrarotkameras nutzen. Weil das Teleskop inzwischen mehr als 250 Millionen Kilometer von der Erde weggedriftet und nicht mehr sinnvoll zu nutzen ist, hat die NASA es Ende Januar abgeschaltet. Nach mehr als 16 Jahren Forschungsbetrieb. Spitzer kreist weiter um die Sonne. Das legendäre Observatorium ist jetzt aber nur noch Weltraumschrott.
Berichte aus Wirtschaft und Forschung waren das mit Uli Blumenthal. Die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben, darüber diskutieren wir gleich nach den 10 Uhr Nachrichten in Deutschlandfunk der Vormittag. Sie können sich da noch einwählen oder einschalten unter 00800 44644464. Sagen Sie uns da Ihre Meinung oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de.